Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute wird's richtig spannend, denn wir reden über Rüstungen. Aber nicht so, wie ihr es vielleicht erwartet.
Genau, wir schauen uns nämlich an, wie mittelalterliche Rüstungen im direkten Vergleich mit modernen Schutzausrüstungen abschneiden. Also wirklich auf dem Prüfstand mit echten Tests.
Die Grundfrage ist ja eigentlich, wie effektiv waren diese Rüstungen damals wirklich? Wir sehen die in Filmen, in Museen, aber haben die ihren Job gemacht?
Das ist der Kern. Und um das herauszufinden, wurden verschiedene Testszenarien durchgeführt. Einmal mit Pfeilen, also klassische mittelalterliche Waffen gegen mittelalterliche Rüstungen. Und dann der interessante Teil, moderne Schusswaffen gegen beide Typen von Rüstungen.
Also sowohl gegen die historischen Repliken als auch gegen moderne Schutzwesten mit Kevlar und Keramikplatten. Das macht's erst richtig vergleichbar.
Und genau das ist das Faszinierende daran. Du kannst endlich mal sehen, ob diese Plattenrüstungen aus dem 15. Jahrhundert wirklich so gut waren, wie wir uns das vorstellen, oder ob das eher, naja, ob unsere romantische Vorstellung da ein bisschen übertrieben ist.
Was für mich als jemand, der in der Reenactment-Szene unterwegs ist, besonders interessant ist, diese Tests geben uns eine echte Grundlage. Nicht nur Vermutungen, sondern messbare Ergebnisse.
Das stimmt, weil im HEMA-Bereich oder beim historischen Fechten wird ja auch oft diskutiert, welche Rüstungen gegen welche Waffen
schützen konnten. Und da hilft so ein direkter Test enorm. Du siehst dann nicht nur die Theorie, sondern das tatsächliche Ergebnis am Material.
Bei den Falltests wurde übrigens ein Langbogen mit über 140 Pfund Zugkraft verwendet. Das ist enorm. Ein echter Kriegsbogen, wie er auf mittelalterlichen Schlachtfeldern zum Einsatz kam.
140 Pfund. Das ist deutlich mehr, als die meisten modernen Sportbögen haben. Da steckt richtig Energie dahinter.
Absolut. Und das Ziel war dann eine Nachbildung eines Brustpanzers aus dem frühen 15. Jahrhundert. Stahl mit Polsterung darunter und Kettengeflecht an den beweglichen Stellen. Also das komplette Paket, wie ein Ritter es getragen hätte.
Das Schichtprinzip war ja das Geheimnis. Nicht eine dicke Platte, sondern mehrere Lagen unterschiedlicher Materialien, die jeweils einen Teil der Energie absorbieren.
Und genau dieses Prinzip
findet sich auch in modernen Schutzwesten wieder. Da hast du auch Kevlar-Schichten plus Keramikplatten. Das Grundkonzept ist eigentlich gleich geblieben.
Das ist einer der spannendsten Aspekte. Die Materialien haben sich komplett verändert, aber das Prinzip? Schichten, die Energie verteilen und absorbieren.
Und bei den Schusswaffentests? Was wurde da verwendet?
Da kamen zwei Gewehre zum Einsatz. Ein AR-15-Design mit 5,56 NATO-Munition und ein Repetiergewehr mit 308 Winchester, also deutlich größeres Kaliber.
Das sind Kaliber, die auch heute bei Militär und Polizei Standard sind. Kein Vergleich zu dem, was im Mittelalter existierte.
Richtig. Und das macht den Vergleich so aufschlussreich. Wir sehen, wie Rüstungen gegen die Waffen ihrer Zeit performten. Und was passiert, wenn man sie mit Technologie konfrontiert, die Jahrhunderte später entwickelt wurde?
Es zeigt auch dieses ewige Wettrüsten zwischen Angriff und Verteidigung. Jede neue Waffe führt zu neuen Schutzkonzepten und umgekehrt.
Die Ergebnisse dieser Vergleiche sind auch teilweise überraschend, sowohl bei den Pfeiltests als auch bei den Schusswaffen. Es zeigt sich zum Beispiel, dass mittelalterliche Rüstungen ihre Aufgabe sehr ernst genommen haben.
Und dass moderne Schutzausrüstung auf jahrhundertealten Erkenntnissen aufbaut. Mit anderen Materialien, aber denselben Grundprinzipien.
Schauen wir uns den ersten Test mal genauer an. Der Aufbau war richtig durchdacht. Ein Brustpanzer aus dem frühen 15. Jahrhundert, Stahl und darunter die komplette Ausrüstung.
Also nicht nur die Platte allein, sondern das volle Programm. Darunter ein gepolstertes Arming-Doublé und Ringgeflecht an den offenen Stellen. Also Achseln, Hals, Skirt und dahinter sogar ein Stück Fleisch, das als Herzsimulation diente.
Genau so wäre ein Ritter damals ausgerüstet gewesen. Und dann kam, wie bereits erwähnt, dieser extrem starke Langbogen mit über 140 Pfund Zugkraft zum Einsatz.
Das muss man sich mal vorstellen. Moderne Recurve-Sportbögen liegen meist bei 40 bis 50 Pfund und selbst das schaffen die wenigsten Schützen. 140 Pfund ist eine völlig andere Liga.
Bei den Funden von der Mary Rose, das war ein englisches Kriegsschiff aus dem 16. Jahrhundert, hat man Bögen mit Zuggewichten von meist über 100 Pfund gefunden, manche sogar bis zu 185 Pfund. Die Schützen damals haben jahrelang trainiert, um solche Waffen überhaupt spannen zu können.
In England war Bogenschießen zeitweise sogar Sonntagspflicht für die Bevölkerung. Die wussten genau, was sie an ihren Langbogenschützen hatten. Crécy, Agincourt, diese Schlachten wurden durch Bogenschützen entschieden.
Und die Reichweite, bis zu 200 Meter, 10 Pfeile pro Minute bei einem geübten Schützen. Das war wie ein Pfeilregen auf dem Schlachtfeld.
Womit wir bei der entscheidenden Frage wären. Was passiert, wenn so ein Geschoss auf eine Plattenrüstung trifft?
Die Ergebnisse waren, gemischt ist vielleicht das beste Wort. Ein Teil der Pfeile prallte ab, der Stahl hat seinen Job gemacht. Aber einige Treffer haben durchgeschlagen.
An bestimmten Stellen?
Ja, besonders an den Schwachstellen. Die Achselhöhle zum Beispiel.
Wo die Platten zusammenkommen. Da ist weniger Material, mehr Beweglichkeit nötig.
Und genau dort ging ein Pfeil durch. Hinterließ ein kleines, eher viereckiges Loch. Typisch für Bodkin-Spitzen, diese schmalen Panzerbrecherpfeile. Der drang bis zur Schulter ein.
Nicht tödlich, aber definitiv kampfunfähig. Übrigens, wenn euch solche Tests interessieren, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Das hilft uns, mehr von solchen Themen aufzuarbeiten.
Was mich am meisten beeindruckt hat, war eigentlich das Schichtensystem. Die Kombination aus Stahl, Kettenhemd und Polsterung, jede Lage übernimmt einen anderen Job.
Der Stahl lenkt ab und verteilt die Kraft. Das Kettengeflecht schützt die Lücken, wo keine Platten sind. Und das Leinen absorbiert Energie, dämpft den Aufprall.
Der Blogpost erwähnt, dass die Schichten den Großteil der Energie absorbierten. Der Träger hätte wahrscheinlich überlebt, verletzt, aber am Leben.
Es gibt ja diese Vorstellung, dass ein Pfeil einen gerüsteten Mann umwerfen könnte. Da muss man aber vorsichtig sein. Physikalisch ist das eher fragwürdig. Die Energie reicht nicht, um jemanden wirklich zu Boden zu werfen.
Richtig. Ein Pfeil hat einfach zu wenig Impuls, um eine gerüstete Person wirklich umzustoßen. Die Wucht
wird halt auf eine kleinere Fläche konzentriert. Das ist der Unterschied. Deshalb durchdringt es, aber es stößt nicht um.
Was die Tests aber klar zeigen, die Rüstungen waren verdammt effektiv für ihre Zeit. Kein perfekter Schutz, aber der Unterschied zwischen einem Treffer mit Rüstung und ohne war lebensrettend.
Und die Schwachstellen waren bekannt. Bogenschützen zielten bewusst auf Achseln, Visier, Gelenke. Der Kampf zwischen Angriff und Verteidigung war auch damals schon ein Wettrennen.
Die Pfeilspitzen entwickelten sich weiter, die Rüstungen wurden dicker, die Winkel steiler, um besser abzulenken. Ein ständiges Optimieren auf beiden Seiten.
Die Frage ist ja, was passiert, wenn man moderne Schutzausrüstung dem gleichen Langbogen aussetzt?
Und genau das wurde auch getestet. Kevlar und Keramik gegen mittelalterliche Pfeile. Ein interessanter Vergleich.
Jetzt wird's interessant. Derselbe Langbogen, dieselbe Zugkraft, aber diesmal gegen moderne Schutzausrüstung. Kevlar und Keramikplatten.
Und das Ergebnis?
Die moderne Rüstung hat den Pfeil zwar gestoppt, aber mit deutlichen Beschädigungen an der Platte. Kommt stark drauf an. Je nach Pfeilspitze und Plattentyp kann das sehr unterschiedlich ausgehen.
Die Energie hat die Rüstung zwar verformt, aber nicht durchdrungen. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass wir hier von einem Kriegsbogen reden.
Was viele nicht wissen, Kevlar funktioniert völlig anders, als man denkt. Das sind synthetische Aramidfasern, also hochfeste Polymerketten. Und die stoppen ein Geschoss nicht einfach, sondern sie, naja, sie fangen es auf.
Wie meinst du das?
Die Fasern dehnen sich beim Aufprall. Diese Dehnung verteilt die kinetische Energie über eine viel größere Fläche. Statt eines punktuellen Einschlags bekommst du einen verteilten Druck.
Das erklärt, warum Kevlar allein gegen Gewehrmunition nicht reicht. Die Energie ist zu hoch, die Geschwindigkeit zu groß.
Genau. Bei langsameren Geschossen, Pistolenmunition zum Beispiel, reicht weiches Kevlar. Aber bei Gewehren brauchst du
die Keramikplatte davor. Die zersplittert das Geschoss beim Aufprall, zerstört seine Form. Und erst dann kann Kevlar den Rest der Energie absorbieren.
Das Zusammenspiel macht's. Jede Schicht hat ihre Aufgabe.
Und das bringt uns wieder zu einem zentralen Punkt, den wir schon berührt haben. Dieses Schichtenprinzip. Verschiedene Materialien, die zusammen mehr leisten als jedes einzelne, ist eben nicht neu.
Du meinst den Gambeson?
Ja, genau das. Denk mal drüber nach. Ein mittelalterlicher Gambeson war auch nichts anderes als mehrere Lagen Leinen oder Wolle mit Polsterung dazwischen. Die Fasern haben sich beim Aufprall gedehnt, die Energie wurde verteilt.
Die Materialien sind komplett verschieden. Polymer gegen Naturstoff. Aber das Prinzip ist identisch. Die Ritter haben das vor Jahrhunderten schon verstanden.
Stahl außen lenkt ab und verteilt. Kettenhemd schützt Lücken. Gambeson absorbiert. Und heute? Keramik zerstört, Kevlar verteilt, Traumapads dämpfen.
Der Unterschied ist nur die Geschwindigkeit, mit der das System umgehen muss. Ein Pfeil fliegt mit vielleicht 60 Metern pro Sekunde. Ein Gewehrgeschoss 800 bis 900 Meter pro Sekunde.
15 Mal schneller. Und trotzdem funktioniert das gleiche Grundprinzip. Energie über Fläche verteilen, Schicht für Schicht abbremsen.
Was die Tests auch gezeigt haben, der Pfeil wurde von den Kanten der Keramikplatte abgelenkt. Das erinnert an die gewölbten Plattenrüstungen, die Treffer zur Seite
gleiten ließen. Die haben das auch gemacht. Die Form der Rüstung war Teil des Schutzes.
Moderne ballistische Platten sind oft leicht gekrümmt, nicht nur für Tragekomfort. Die Geometrie spielt eine Rolle bei der Ablenkung.
Es ist faszinierend, wie die Ingenieure von heute letztlich auf dieselben Lösungen kommen wie die Waffenschmiede des Mittelalters. Andere Materialien, anderes Problem, aber dieselbe Physik.
Die Frage ist natürlich, und das ist der nächste logische Schritt, wie schlagen sich diese beiden Systeme gegen moderne Schusswaffen? Der Langbogen war ein fairer Test für die mittelalterliche Rüstung. Aber was passiert, wenn du Stahl aus dem 15. Jahrhundert gegen ein AR-15 stellst?
Da wird der Unterschied dann wirklich deutlich. Die Physik bleibt gleich, aber die Energien sind in einer völlig anderen Dimension. Kommen wir nun zum Test, auf den viele gewartet haben. Die modernen Schusswaffen gegen beide Rüstungstypen. Zum Einsatz kamen ja die bereits genannten Gewehre, das AR-15 und das stärkere Repetiergewehr.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das sind keine exotischen Kaliber. 5,56 NATO ist Standard bei vielen Streitkräften weltweit. Das größere 7,62 wird für Präzisionsgewehre und schwere Maschinengewehre eingesetzt.
Und genau das macht den Test so aussagekräftig. Wir reden hier von Munition, die tatsächlich im Einsatz ist, nicht von irgendwelchen Extrembeispielen.
Die mittelalterliche Rüstung zuerst?
Die hatte keine Chance. Beide Kaliber haben den Stahl mühelos durchschlagen. Klaffende Löcher, Geschossteile blieben teilweise stecken, aber der Großteil der Energie ging ungehindert durch.
Das ist, nicht überraschend, wenn man die Physik betrachtet. Ein Gewehrgeschoss hat eine Mündungsgeschwindigkeit von 800 bis 900 Metern pro Sekunde. Der Stahl aus dem 15. Jahrhundert wurde für Waffen entwickelt, die vielleicht
60 Meter pro Sekunde erreichten. Ein Pfeil. Die Energie eines Gewehrgeschosses ist um Größenordnungen höher.
Die kinetische Energie steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Wenn du die Geschwindigkeit verzehnfachst, hast du 100-mal mehr Energie.
Und das sieht man am Ergebnis. Der mittelalterliche Panzer, der gegen Pfeile und Schwerter durchaus funktioniert hat, ist gegen moderne Munition nicht mehr als, wie soll ich sagen, ein Hindernis, das kurz bremst.
Historisch gesehen war das der Anfang vom Ende der schweren Rüstungen. Als Feuerwaffen sich verbreiteten, gerieten schwere Rüstungen zunehmend unter Druck, wobei sich der Rückgang über Jahrhunderte hinzog.
Im 16. Jahrhundert versuchten Rüstungsschmiede noch, dickere Platten zu fertigen, sogenannte kugelsichere Rüstungen, die mit Beschusszeichen versehen wurden.
Beschusszeichen?
Der Schmied hat auf die fertige Rüstung geschossen und die Delle als Beweis hinterlassen, dass sie einem Treffer standhält. Die wurden zwar deutlich schwerer, für Kavallerie noch tragbar, aber für Fußsoldaten zunehmend unpraktisch.
Ein klassisches Rüstungswettrennen. Die Waffen wurden besser, die Rüstungen mussten nachziehen, bis es irgendwann keinen Sinn mehr machte.
Und jetzt die moderne Schutzweste. Die Ergebnisse hier waren beeindruckend.
Die 5,56 zuerst
wurde gestoppt. Die Keramikplatte hat das Geschoss aufgehalten. Die Keramik ist dabei zersplittert, sie opfert sich quasi, und die Kevlar-Schichten dahinter haben sich stark verformt, aber gehalten.
Bei einem Geschoss, das mit über 900 Metern pro Sekunde einschlägt.
Das ist der entscheidende Punkt. Kevlar allein hätte das nicht geschafft. Die weichen Fasern können ein Gewehrgeschoss nicht aufhalten. Dafür ist die Energie zu konzentriert, die Geschwindigkeit zu hoch.
Aber die Kombination
macht den Unterschied. Die Keramik ist extrem hart und spröde. Beim Aufprall zersplittert sie zusammen mit dem Geschoss. Das Projektil wird fragmentiert, seine Form zerstört.
Und erst dann kann Kevlar die Restenergie absorbieren. Die Fragmente sind langsamer, verteilt, haben stumpfe Kanten.
Die größere 7,62 mm Patrone hat mehr Schaden angerichtet. Die Platte war stark deformiert, fast zerstört. Aber sie hat trotzdem gehalten.
Der Träger hätte wahrscheinlich schwere Prellungen davongetragen. Vielleicht gebrochene Rippen. Aber er wäre am Leben.
Das ist ja auch das Designprinzip moderner Schutzwesten. Es geht nicht darum, den Treffer spurlos zu überstehen. Es geht darum, zu überleben.
Eine Frage, die sich stellt, nach so einem Treffer ist die Platte unbrauchbar, oder?
Absolut. Die Keramik ist zerbrochen, die Schutzwirkung an der Stelle stark reduziert. Nach einem Treffer muss die Platte geprüft und meist ersetzt werden. Multihit ist je nach Plattentyp und Trefferabstand nur begrenzt möglich.
Was den historischen Bogen schließt. Mittelalterliche Rüstungen konnten repariert und ausgebeult werden. Moderne Keramikplatten sind Verbrauchsmaterial.
Andere Technologie, andere Philosophie. Aber das Grundprinzip, Schichten, die Energie absorbieren, das bleibt.
Was mich an diesen Tests am meisten beeindruckt, ist die Konsequenz der Entwicklung. Mittelalterliche Rüstungen waren exzellent gegen die Waffen ihrer Zeit. Aber sobald sich die Waffentechnologie ändert, wird alles obsolet.
Das ist das ewige Wettrüsten. Ein Schmied entwickelt besseren Stahl, also entwickelt jemand anders eine bessere Spitze. Plattenrüstungen werden dichter, also werden Langbögen stärker. Und dann kommen Feuerwaffen.
Und das ganze System bricht zusammen. Jahrhunderte von Rüstungsentwicklung, über mehrere Generationen hinweg verdrängt.
Wobei die Grundprinzipien erstaunlich stabil geblieben sind. Diese Parallele zwischen dem mittelalterlichen Gambeson und modernen Kevlar-Schichten, verschiedene Materialien, aber dieselbe Idee, Energie über Fläche verteilen, Schicht für Schicht abbremsen.
Die Ingenieure von heute lösen im Grunde dasselbe Problem wie die Waffenschmiede vor 600 Jahren. Sie fragen sich, wie stoppe ich etwas, das mit hoher Energie auf mich zukommt?
Und die Antwort ist immer, nicht mit einer einzigen Barriere, sondern mit einem System. Mehrere Materialien, die zusammenarbeiten. Jede Schicht übernimmt einen Teil der Arbeit.
Für die Reenactment-Szene ist dieses Wissen übrigens Gold wert. Wenn du verstehst, warum eine historische Rüstung so aufgebaut war, dann verstehst du auch,
wie du sie richtig trägst. Und warum der Gambeson keine optionale Unterwäsche war, sondern Teil des Systems.
Genau. Eine Plattenrüstung ohne Polsterung drunter ist nur halb so effektiv. Das Schichtenprinzip war den Leuten damals völlig klar, auch wenn sie es nicht in physikalischen Formeln ausdrücken konnten.
Was die Tests auch zeigen, wir sollten historische Ausrüstung nicht unterschätzen. Ja, eine Plattenrüstung hat gegen moderne Gewehre keine Chance, aber das war auch nie ihr Job.
Gegen die Waffen, für die sie konzipiert wurde, hat sie funktioniert. Der Ritter, der mit Pfeil in der Schulter vom Schlachtfeld gehumpelt ist, hat überlebt. Ohne Rüstung hätte der Treffer lebensgefährlich werden können. Mit Rüstung hat er überlebt.
Und das bringt uns zu der philosophischen Frage:
Was kommt als nächstes? Die Waffen werden immer besser. Die Schutzausrüstung muss nachziehen.
Keramikplatten stoppen heute Gewehrmunition. Aber was, wenn die Munition sich weiterentwickelt? Panzerbrechende Geschosse, höhere Geschwindigkeiten.
Die Materialforscher arbeiten an Graphenverbundstoffen, an Flüssigkeitsrüstungen, die bei Aufprall aushärten. Das Wettrüsten geht weiter. Mit Mitteln, die sich ein mittelalterlicher Schmied nicht hätte vorstellen können.
Aber das Grundprinzip, das hätte er sofort verstanden.
Ja, am Ende ist es immer dasselbe Spiel. Angriff gegen Verteidigung, seit Menschen Werkzeuge benutzen.
Und genau das macht diese Geschichte so faszinierend. Es ist nicht nur Technik, es ist menschliche Ingenieurskunst über Jahrhunderte hinweg.
Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Da findet ihr nicht nur Rüstungen und Ausrüstung, sondern auch im Blog noch viele weitere spannende Artikel zu historischen Themen.
Wir haben heute gesehen, wie sich Schutzausrüstung über die Jahrhunderte entwickelt hat. Von Stahl und Leinen zu Kevlar und Keramik. Und trotzdem, die Grundideen sind geblieben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.